Tech, KI und Schmetterlinge. Ein Podcast von Sascha Lobo in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits.
Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tech, KI und Schmetterlinge, dem Podcast von mir, Sascha Lobo, in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits, dem deutschen Technologiepartner für digitale Souveränität in Europa. Das Thema heute ist AGI und ASI und die Frage, ob AGI eigentlich schon da ist. AGI, also Artificial General Intelligence, und ASI, Artificial Super Intelligence, was das vom Gruselfaktor her bedeutet. Und natürlich auch die Frage der KI-Souveränität. Wie weit sind wir da in Deutschland und Europa? Und besprechen möchte ich das mit Elisabeth Lorange, denn wir beide diskutieren über genau diese Frage als kleiner Deep Dive zu zweit. Ist AGI eigentlich schon da? Ich möchte eigentlich diese große Frage, die man gar nicht beantworten kann in einem Satz, Elisabeth, an dich weiterreichen. Ist AGI schon da?
Hallo Sascha, freut mich sehr, wieder einmal dabei sein zu dürfen. Und ich glaube, dass man zunächst einmal Intelligenz dafür definieren sollte. Bevor wir wissen, ob in Artificial and General Intelligence schon da ist, sollten wir erstmal gucken, ob es überhaupt Artificial Intelligence gibt, im Sinne von menschlicher Intelligenz, die es bei Maschinen jetzt gibt. Und ich finde, es gibt verschiedene Definitionen zur Intelligenz, aber sag mal, was ist deine?
Also mein klassischer Ansatz wäre, dass Intelligenz die Fähigkeit zur Problemlösung ist. Das ist so ein bisschen so ein Basic-Ansatz. Und natürlich gibt es eine Vielzahl von wissenschaftlichen Definitionen. Es gibt ja auch eine ganze Reihe von unterschiedlichen Intelligenzformen, die dann unterschiedlich definiert werden. Das bekannteste an der Stelle ist wahrscheinlich so emotionale Intelligenz. Aber ganz ehrlich, jetzt gerade im Rahmen der Diskussion um KI, interessanterweise schon vor ChatGPT, nämlich ungefähr seit 2020, hat einer der Vorzeigephilosophen, vielleicht manchmal ein bisschen plakativ, aber im Silicon Valley durchaus sehr, sehr wichtig, so als Denker und als Wegweiser für eigentlich Technologie insgesamt. Einer von denen, nämlich Naval Ravikant, hat eine sehr interessante Definition von Intelligenz gebracht. Nämlich, der einzig wahre Test für Intelligenz ist, ob du das bekommst, was du vom Leben willst. Und da steckt auch so ein bisschen die Kritik drin, die Naval Ravikant häufig entgegengebracht wird. Nämlich so ein bisschen dieses hyperneoliberale, jeder ist seines Glückes Schmied und du bist allein da nur dann, wenn du es wirklich schaffst, auch wirklich gut. Und das ist mir so ein bisschen zu wenig gesellschaftlich, ein bisschen zu wenig so irgendwo zwischen Diskriminierung und unterschiedlichen Startchancen ist damit gedacht. Aber erstmal so als Intelligenz zu sagen, wie gut bist du da drin zu erkennen, was du möchtest und wie gut bist du da drin, das auch zu bekommen. Das hat auf mehreren Ebenen mit mir gesprochen und es war ein erfrischend anderer Ansatz als so dieses klassische, kannst du irgendwelche dreidimensionalen Muster im Kopf richtig zuordnen, ja, oder irgendwelche absurden Textaufgaben, die dann früher oder später sich entlarven, als sowieso so gedrechselt, dass nur eine ganz besondere Personengruppe überhaupt damit zurechtkommt. Und wie ist es bei dir?
Ich sehe das tatsächlich ähnlich. Ich glaube, seine Definition ist nicht differenziert genug. Auf der anderen Seite bringt es dann natürlich zum Nachdenken, nur der Kern von Intelligenz ist auf jeden Fall Lernfähigkeit. Bist du in der Lage, neue Erfahrungen in einer Art und Weise abzuspeichern, dass du daraus Schlüsse ziehen kannst und für das nächste Mal diese Erfahrung nutzt? Und das nächste Level der Intelligenz ist natürlich, wie du schon sagtest, die Problemlösungskompetenz. Dann gibt es verschiedene Arten von Intelligenz. Es ist ja auch strittig überhaupt, ob diese ganzen Vertestungen überhaupt alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen abholen. Ja, wie viel Bias letztlich daran ist, ob das jetzt mit Absicht war oder ohne Absicht war, das ist alles strittig. Aber ich glaube, diese Kernfähigkeit des sich Weiterentwickelns ist auch etwas, was wir auf künstliche Intelligenz anwenden können. Und für mich ist das dann eben auch irgendwann die Definition von AGI, so Artificial General Intelligence. Das heißt, können die Systeme autonom denken, autonom agieren und von ihrer Umwelt derartig lernen, dass sie sich eben anpassen können irgendwann?
Ja, was man nicht tun kann in einem Podcast über AGI und künstliche Intelligenz, weiter darüber reden, wenn man nicht mindestens einmal den Turing-Test erwähnt. Der Turing-Test stammt von Alan Turing, einem britischen Mathematiker, einem der Pioniere, wenn nicht sogar der Pionier was Computer, Kryptographie und eben auch KI angeht. Er hat schon 1950, was absurd früh ist, muss man ehrlicherweise sagen, einen Aufsatz vorgestellt, Computing, Machinery and Intelligence. Und in diesem Aufsatz hat er diesen Turing-Test vorgestellt. Das ist deswegen wichtig, weil er den ursprünglich mit einem anderen Namen vorgestellt hat, nämlich The Imitation Game. Der Turing-Test geht davon aus, dass in dem Moment, wo ein Computer, in Klammern zum Beispiel bei einem Chat, so tun kann, als sei er ein Mensch und ein Mensch auf der anderen Seite das nicht erkennt, dass es ein Computer ist, dass das dann ein Test dafür wäre, wie intelligent Computer sein können. Da muss man ehrlicherweise sagen, damit gibt es nicht nur sagen wir, eine gewisse Problematik, sondern das ist auch alles andere als eine objektive Möglichkeit, Intelligenz wirklich festzustellen. Und gleichzeitig ergeben sich aus dieser Urdefinition ja eine ganze Menge Ansprüche und Ansätze. Die Forschung ist in diese Richtung gegangen wegen dieses Tests. Ich sehe, dass an sehr, sehr vielen Ebenen der Turing-Test nicht nur, also überholt, vollkommen klar, aber eigentlich sich rückwirkend als etwas entpuppt, was gar nicht so gut geeignet ist, um rauszufinden, ob KI tatsächlich intelligent ist. Das schien vielleicht lange Zeit so, aber in Wahrheit ist es nicht wirklich so, oder?
Ja, und das Spannende ist ja, dass im Zweiten Weltkrieg war er in der Lage, die Verschlüsselung der Wehrmacht zu entschlüsseln.
Ja.
Er war einer der begnadetsten britischen Mathematiker überhaupt und hat mit seinen Entschlüsselungen Millionen von Menschenleben gerettet. Das heißt, ich glaube, als Mathematiker hatte er einfach einen anderen Blick auf die Dinge. Alan Turing brachte sich selbst um, weil er stark diskriminiert wurde, weil er schwul war und hat trotzdem durch diese gesamte Kriegszeit hindurch ja so einen Dienst an der Menschheit geleistet, dass ich ihm quasi das gar nicht übel nehme, dass er diese sehr eingeschränkte Definition hat der künstlichen Intelligenz. Aber sein Test hat es ja immerhin über 50 Jahre geschafft in unserer Gesellschaft, künstliche Intelligenz zu vertesten oder zumindest so eine Art Bemessungsgrad oder so einen Maßstab anzulegen, wie wir es überhaupt einschätzen. Klar haben wir uns jetzt weiterentwickelt. Ich meine, die letzten Innovationsschübe, die wir gesehen haben, waren ja alle exponentiell. Wir haben, seitdem wir so viel Computer haben, seitdem wir so viel Daten haben, wurden die Modelle skaliert und skaliert und skaliert. Und jetzt sind wir gerade an einem Punkt, in dem es möglich ist, ja, das ist ja eine Theorie, dass wir mit LLMs AGI bauen werden. Die Frage ist jetzt nur, ob das ausreicht, ja, sind wir dazu in der Lage oder eben nicht.
Lass uns ruhig nochmal ganz kurz in der Geschichte zurückgehen, weil es, glaube ich, zum Verständnis des Komplexes wichtig ist, die Urgründung von künstlicher Intelligenz, diese bekannte Veranstaltung am Dartmouth College 1956 nochmal sich genau anzuschauen. Und warum ist das relevant? Weil damals ein paar ziemlich bekannte Mathematiker, zum Beispiel Marvin Minsky, Claude Shannon, John McCarthy, die Hoffnung formuliert haben, dass es eine Form von maschineller Intelligenz geben könne. Und der Weg dorthin sei, jeden Aspekt von menschlicher Intelligenz maschinell, also mathematisch und damit berechenbar beschreiben zu können. Das ist quasi der Gründungsmythos, dass man maschinell die Intelligenz von Menschen vermessen kann und daraus nachahmen kann. Auch das ist so ein bisschen Imitation Game, beeinflusst ganz offensichtlich von Turing. Und dieser jeder Aspekt, der ist heute noch sehr essentiell bei der Frage, haben wir schon AGI oder nicht? Weil General Intelligence, das deutet schon ein bisschen drauf hin, ist halt nicht, irgendeine Maschine kann besser rechnen als du, sondern irgendeine Maschine reagiert in jeder beliebigen Situation quasi menschlich, beziehungsweise so gut oder besser als der Mensch. Und jeder Aspekt von Intelligenz muss sich dann eben auch auf Körperlichkeit beziehen, auf Emotionalität, auf Wissen, Wissensanwendungen, Übertragung, Intuition und so weiter und so fort. Es gibt ganz, ganz viele Mechaniken, von denen man ausgehen könnte, wo ein Mensch mit einer gewissen Intelligenz sagt, okay, dem passiert das nicht, einer KI passiert das aber noch. Ja, zum Beispiel eine simple Anweisung so falsch zu verstehen oder einfach komplett gar nicht umsetzen zu können, was irgendwie ein Fünfjähriger hinbekommt, was eine KI heute noch nicht richtig schafft. Ne? Und das finde ich, ist wichtig, das zu erwähnen. Zusammen mit einem Punkt, über den wir auch nochmal kurz sprechen können, weil 10 Jahre nach dieser 1956er Veranstaltung ein Mann namens Joseph Weizenbaum ELIZA gebaut hat. Und tatsächlich war ELIZA ein Chatbot, eigentlich der erste echte Chatbot, den es überhaupt gab. Und Joseph Weizenbaum hat ELIZA so gebaut, dass im Prinzip vergleichsweise simple Regeln, die wirklich gar nichts mit KI zu tun haben, plötzlich auf Menschen wirken, als seien sie intelligent. Zum Beispiel beantwortet der Fragen mit einem bestimmten Muster von Gegenfragen. Und plötzlich glauben Leute, da wäre ein Verständnis drin. Weizenbaum spricht von der Illusion des Verstehens. Und das war damals definitiv auch so. Und das hat ganz weitreichende Folgen gehabt. Zum Beispiel hat Weizenbaum das auch mit Leuten aus seinem Institut geprüft. So eine Art heimlicher Turing-Test. Und irgendwann bat offenbar Weizenbaums Sekretärin, ihn den Raum zu verlassen, um mal privat mit dem Chatbot zu sprechen. Denn sie hatte den Eindruck, es gäbe da eine emotionale Verbindung. Man muss dazu sagen, dass Weizenbaum jetzt Kind seiner Zeit war, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, und so eine gewisse Herablassung gegenüber weniger Gebildeten, gegenüber Frauen, war damals mutmaßlich häufiger. Ich möchte jetzt Weizenbaum nichts unterstellen, aber die Art und Weise, wie das aufgezeichnet ist, lässt ein bisschen darauf schließen, dass er so denkt, naja, da müssen ja bestimmte Leute drauf reinfallen. Er äußert sich dann auch ein bisschen herablassend in diese Richtung. Aber was wichtig ist, ganz offensichtlich braucht die Maschine, um einen Mensch bei Turings Imitation Game zu überzeugen, viel weniger als gedacht. Plötzlich gibt es die Illusion des Verstehens und sogar des Verständnisses und, wie Weizenbaum es formuliert, sogar des Verliebtseins. Es sollen sich angeblich Leute in den Chatbot verliebt haben. Also was davon irgendwie Deutung ist und was tatsächlich real, würde ich jetzt nochmal ein bisschen dahingestellt sein lassen.
Ach, weißt du, 72% aller Teenager in den Vereinigten Staaten sind in einer parasozialen Beziehung mit einem Chatbot und 20% aller erwachsenen Menschen in den USA sind in einer romantischen Beziehung mit einem Chatbot. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es vor 50, 60, 70 Jahren genau das Gleiche war, denn das menschliche Gehirn kann das ja nicht unterscheiden. Ob dir ein Mensch etwas schreibt, ja, oder eine Maschine, das ist fürs Gehirn letztlich das Gleiche. Und dieses Verliebtsein, dieser Dopaminrausch, der findet ja im Gehirn statt. Also mit Sicherheit, das wird sicher nicht alle betreffen, aber wir haben ja schon mehrfach über diese parasozialen Beziehungen gesprochen und ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass es damals so schockierend war für einige, dass sie sich schockverliebt haben.
Ja, wobei, also ich war auch schon in eine ganze Reihe von, auch das sind ja parasoziale Beziehungen, Menschen verliebt, von denen ich jetzt nicht viel mehr kannte als ihr mediales Bild und ein paar halbe Videoclips, die man irgendwo gefunden hat. Insofern würde ich sagen, also zum einen finde ich parasoziale Beziehungen gar nichts prinzipiell Schlechtes, sondern im Gegenteil ganz interessant, so quasi als das Nichtschwimmerbecken der menschlichen Beziehungslandschaft, mal so ein bisschen auszutesten, wie fühlt man sich womit. Okay, man muss dazu sagen, das Gegenüber reagiert halt nicht, aber da hat dann eine KI sogar einen Vorteil, ne? Weil da reagiert das Gegenüber. Und zwar relativ genau zugeschnitten auf einen selbst mit allen Vor- und Nachteilen, die das hat. Aber da haben wir ja schon mal festgestellt, dass wir da unterschiedlich so vom Bewertungsansatz in manchen Teilen sind. Ich möchte mit dir auf die aktuelle Diskussion kommen, denn es gibt eine, wie ich glaube, Diskussion, die wissenschaftlich geführt wird, aber noch viel, viel größer werden dürfte. Der Anlass ist, dass im Februar diesen Jahres 2026 im Prinzip der wichtigsten Wissenschaftszeitschrift der Welt, in Nature nämlich, ein Kommentar erscheint von Chen, Belkin und anderen, hauptsächlich von der Universität San Diego. Und der Titel ist zugespitzt, aber die Argumentation sehr interessant. Und dort wird nämlich im Titel gesagt, Does AI already have human-level intelligence? The evidence is clear. Gleichzeitig so ein bisschen clickbaity, ne? Weil in welche Richtung ist denn die Beweislage total klar? Aber dort wird im Februar von wirklich ernstzunehmenden Forschenden gesagt, Turings Vision ist nicht nur Realität, sondern der Test ist eigentlich sogar diesbezüglich überholt, dass es um weit mehr geht als nur die Imitation. Die sagen im Prinzip ganz zusammengefasst, nein, wir müssen eigentlich davon ausgehen, AGI existiert bereits. Es ist bloß fragmentierter, es ist bloß auf viele unterschiedliche, sehr nützliche Einzelinstrumente verteilt und in der Zusammenschau haben wir eigentlich AGI. Ja? Und dann antworten Leute, unter anderem Capraro und Gary Marcus, antworten ebenfalls in Nature in einem Kommentar und sagen auch in der Überschrift schon, worum es geht. Statistical approximation is not general intelligence. Will sagen, egal wie gut die Mustererkennung ist, ihr habt noch nicht General Intelligence erreicht, weil es hier um statistische Annäherungen geht. Und dann Anfang März 2026, die dritte Meinung ebenfalls in Nature, der Pro-Text, also der sagt, AGI ist schon da, sei zwar größtenteils überzeugend, blende aber wissenschaftliche und gesellschaftliche Kontexte aus. wir haben im Moment einen Grundsatzstreit darüber, was Artificial General Intelligence ist und ob sie schon erreicht ist.
Ja, und ich stimme dem zu, dass sie eben noch nicht erreicht ist. Für mich persönlich ist auch einer der Kernaspekte von einer generellen Intelligenz, auch künstlichen Intelligenz, eine Transferleistung. Keiner dieser Modelle kann aus anderen, wenn du so möchtest, Fachgebieten diesen Transfer erbringen. Wenn du wirklich smarte Menschen siehst und siehst, wie die zum Beispiel Klavier spielen, dann können sie diese Muster des Klavierspielens häufig auf die Mathematik übertragen oder andersrum. Und diese Transferleistung über mehrere Disziplinen, das funktioniert in der künstlichen Intelligenz noch nicht. Ja? Und auch das Reasoning funktioniert ja nur theoretisch, aber beziehungsweise es funktioniert nur in ein vorgegebenes Nachdenken. Ein wirkliches Nachdenken findet ebenfalls nicht statt. Und ich meine, am Ende ist es für mich einfach, sind es Wörter. Die Welt ist ja nicht, kann eigentlich nicht auf Wörter reduziert werden. Das heißt, in dem Kontext stimme ich Jan LeCun zu. Das ist der ehemalige Head of AI von Meta, der jetzt sein eigenes Unternehmen Army Labs gegründet hat, um eben Word Models aufzubauen, die auf einer anderen Architektur, nämlich der JEPA-Architektur basieren und mit anderen Daten trainiert werden. Und die nutzen Videodaten, die nutzen Sensorikdaten, die nutzen eben Real-World-Data, um genau diese Transferleistung zu erbringen. Weil ich glaube, es ist ein bisschen vermessen zu glauben, dass man Intelligenz nur mit Wörtern erreicht. Es fehlt das Bewusstsein auf der einen Seite, aber es fehlt eben das Verständnis von vielen, vielen Dingen, die eben nicht einfach nur mit Wörtern zu beschreiben sind.
Das stimmt total. Und dann wieder hat Jan LeCun, der ja Turing-Test-Preisträger ist von 2018, auch einen interessanten Track-Record an, sagen wir mal, nicht ganz präzisen Einschätzungen, was mit welchem Modell möglich sei. Mit am lustigsten ist, dass er ausgerechnet im Januar 2022, ja, also 11 Monate vor ChatGPT, gesagt hat, in einem Interview mit Lex Friedman, da war er im Podcast, da sagt er, ja, KI ist einfach nicht so, wie die Leute denken. Wenn ich zum Beispiel dieses Papier auf diesen Tisch tue und den Tisch verschiebe, was passiert dann? Na, das Papier bewegt sich mit. Und was würde eine KI daraus machen? Die würde das nicht verstehen. Nicht einmal, ich zitiere hier GPT 5000. Ja, zu dem Zeitpunkt gab es GPT 3. Nicht einmal GPT 5000, also ganz weit in die Zukunft gedacht, würde das hinbekommen, aus einem Text zu lernen, dass ein Tisch verschoben wird und ein Objekt, was da drauf ist, mit verschoben wird. Und das Lustige ist, dass einfach wirklich 11 Monate später im Dezember 2022 jemand genau diesen Videoschnipsel geschnitten hat gegen eine Aufnahme von ChatGPT, wo jemand fragt, ChatGPT, ich lege ein Papier auf den Tisch, ich verschiebe den Tisch, was passiert mit dem Papier? Und ChatGPT antwortet im ersten Satz richtig, führt alles aus, alle Eventualitäten. Das heißt, Jan LeCun hat einfach nicht geschafft, auch nur 11 Monate in die Zukunft zu schauen. Und da würde ich schon sagen, ja, das ist ein genialer Kopf. Aber das ist ja ein Kennzeichen der KI-Welt, auch heutzutage, dass es selbst für absolute Fachleute extrem schwer einzuschätzen ist, in welche Richtung, wo, wie die KI sich entwickelt, weiterentwickelt und wo die größten Hebel und größten Qualitäten sein werden.
Absolut. Le ChatGPT 5000 hat mehr geliefert als antizipierte. Aber was du sagst, stimmt ja. Ich meine, wenn wir uns jetzt angucken, was die großen Tech-Bros permanent postulieren, so sehen wir, dass sie alle paar Monate, also auf der einen Seite eine Arbeitsmarktapokalypse voraussagen und auch noch mit großer Präzision, was ich unterhaltsam finde, weil es nie eintritt tatsächlich. Also bisher war noch keiner auch nur ansatzweise korrekt mit deren Predictions. Das gleiche gilt im Übrigen für AGI. Auch Sam Altman kündigte mehrfach an, dass wir bis zum Ende des Jahrzehnts AGI hätten und so 1 Million Chips bräuchten. Er ist dabei, 7 Billionen zu raisen mit dem Ziel, eine neue KI-Infrastruktur und Energieinfrastruktur aufzubauen und so weiter. Ich kreide das Jan LeCun nicht an, dass er mit seiner Prediction nicht korrekt war, aber den Grundgedanken, den er hat, dass Sprachmodelle Erdanziehungskraft oder normale Gesetze der Physik eben nicht begreifen, den unterstreiche ich schon, weil ich habe zum Beispiel letzte Woche für meine Keynote versucht, Dominosteine, die umfallen, zu generieren. Und ich habe Nano Banana genommen, also schon eins der besseren Bildmodelle oder besseren Videomodelle, die es gibt. Und es hat mich wirklich, also so viele Prompts gebraucht, bis ich alle meine Tokens aufgebraucht hatte. Bis zum Schluss und selbst der letzte Stein ist einfach nicht umgefallen. Ich musste da einen riesenlangen Prompt reinschreiben, dass von Anfang bis Ende bitte der erste Stein fällt und der zweite und der dritte auch und jedes Ergebnis war anders. So, das heißt, selbst diese Basics funktionieren in 2026 noch nicht. Und wenn 2026 Nano Banana keine Dominosteine generieren kann, dann sind wir meines Erachtens noch sehr weit entfernt von AGI.
Absolut. Ich glaube auch, dass wir von AGI noch entfernt sind. Aber ich finde die Argumentation relativ interessant von den Nature-Leuten. Die haben das ehrlicherweise, muss man sagen, auch hauptsächlich geschrieben als, ich möchte mal sagen, Provokation. Die wollten die Diskussion anheizen, was ihnen definitiv ziemlich gut gelungen ist. Und sie wollten vor allem erstmal erreichen, dass diese Debatte neu geführt wird, weil so wahnsinnig viele Sachen, die im Bereich KI vor 10 Jahren, vor 15 Jahren, vor 20 Jahren als wahnsinnig fortschrittlich gegolten hätten, als eigentlich wir sind schon da, als eigentlich Zielerreichung, die werden inzwischen so selbstverständlich hingenommen. Ja, und da, das nervt mich auch manchmal, muss ich ehrlicherweise sagen, dass in dem Moment, wo was Neues vorgestellt wird, die Leute zwar ganz kurz sagen, oh, das sieht magisch aus, toll, und 2 Wochen später ist es so ein bisschen achselzuckend wie so ein klassischer mittelständischer geschäftsführender Gesellschafter von so einem sauerländischen Metallverarbeitungsindustriebetrieb, der sagt, ja, ganz interessant, aber wird das wirklich was ändern? Bin ich jetzt nicht überzeugt. Wir machen weiter so. Wir haben jetzt 35 Jahren zweistellige Renditen. Also diese Leute, die auf der einen Seite total bewundernswert sind, auf der anderen Seite völlig unbeeindruckbar durch alles. Und da mal zu sagen, nee, wir sind extrem weit gekommen und es wird noch krasser, das würde ich sagen, ist schon wichtig und gut. Und gleichzeitig gibt es halt an dieser Stelle eine Account-Empfehlung. Solche Leute wie Husk, den findet man auf Instagram unter husk.irl, also in real life, husk.irl. Und der ist ein junger Mann, der inzwischen über 300.000 Follower hat, der fast nichts anderes macht, als zu beweisen, wie unfassbar doof ChatGPT ist. Ja? Zum Beispiel beträgt der ChatGPT auf, bestimmte Sachen zu tun, die es erklärter oder bekanntermaßen nicht gut kann, wie zum Beispiel bis 100 zu zählen. Und ChatGPT sagt dann halt immer wieder sowas wie 1, 2, 3, 4, 5 and so on and now we're with 100. Also will sagen, erfüllt weder die Aufgaben richtig, noch versteht, worum es geht. Ich empfehle wirklich, diesen Account sich mal anzuschauen. Er macht da ein paar Tricks zwar, aber die zeigen, wie weit zum Beispiel ChatGPT im Moment noch in der Audioversion, er spricht mit dem immer und nimmt das auf, noch von Artificial General Intelligence ist. Wir blenden einfach mal ganz kurz ein Zitat aus einem dieser kleinen Videos ein.
How many R's are in the word strawberry? It's for a really important spelling bee.
In the word strawberry, there are 2 R's. So good luck with your spelling
bee. Awesome, thank you. I'm spelling it right now.
You're very welcome. I'm cheering you on from
okay,
here.
Okay, they said it was wrong. They said there's 3 R's, and I lost.
Oh, no, I'm sorry to hear that. But just for the record, you were right. There really are only 2 R's in strawberry. Maybe there was just some kind of mix-up. But hey,
wait, can you spell it for me then?
Absolutely. It's spelled strawberry. So just the 2 R's near the end.
Ja, das ist das lustige Echo von einem alten Klassiker, der schon Ende 2022, habe ich den das erste Mal gesehen, bei der Vorstellung von ChatGPT. Wie viele R's sind eigentlich in Strawberry, also Erdbeere? Es sind 3 und ChatGPT kann leicht davon überzeugt werden, dass es nur 2 seien. Je nachdem, wie man wo reagiert. Es gibt ja auch Unterschiede in der schriftlichen Version übrigens und der Audioversion. Aber wenn man halt Husk.irl ein bisschen folgt, dann merkt man, okay, AGI ist in manchen Situationen noch sehr weit weg.
Also ich finde, man sollte es auch nicht immer nur auf diesen Vorwurf des stochastischen Papageien reduzieren. Natürlich sind die LLMs wesentlich mehr. Es ist fantastisch, was wir erreicht haben, gerade in den letzten 3, 4 Jahren mit der Compute Power, die wir aufgebaut haben weltweit. Also großartig, auch in der medizinischen Forschung und so weiter. Ich begrüße das alles sehr und ich finde manchmal ist auch so diese Diskussion so ein bisschen wie das Kind in der letzten Reihe in der Schule, dass die Lehrerin darauf hinweist, dass da ein I-Punkt auf dem I fehlt. So, ja. Also ja. Ich finde es sind wahnsinnige Fortschritte, nur für mein Empfinden braucht es halt zur wirklichen generellen künstlichen Intelligenz wesentlich mehr. So. Und das ist eben, ich sehe das so, also es fehlt halt das räumliche Verständnis. Also es fehlt eben das Lernvermögen, dass wir auch, also dass man bei jedem 5-jährigen Kind sieht, geht schneller. Und dann, und das finde ich das Wichtigste eigentlich in dieser Debatte ist, dass wenn man davon ausgeht oder wenn man der Hypothese folgt, dass AGI mit LLMs erreicht werden, dann braucht man, wenn man den Rechnungen von Sam Altman Glauben schenken möchte, an die 1 Million GPUs. So. Lass es B200 sein, H100s, egal. Erstmal so grob, ja. Und die, wenn man das hochrechnet, haben einen Verbrauch von mehreren Kraftwerken pro Tag. Und das heißt, die Energiebilanz eines AGI-Modells ist einfach nicht tragbar für die Welt. Wenn du überlegst, dass wir ganz viele von diesen bräuchten und gerade die Inferenz der Modelle, dann funktioniert das eigentlich auf den aktuellen Chips nicht. So, das heißt, wir brauchen A, andere Architekturen als die LLMs oder zweitens andere Chips. Das heißt, die nächste Evolutionsstufe in den Chips sind dann neuromorphe Chips. Neuromorphe Chips wiederum brauchen andere Software. Das heißt, die aktuellen Python, Torch und so weiter funktionieren dort nicht. Das heißt, wir stecken noch so ein bisschen in den Kinderschuhen meines Erachtens aufgrund von technischen Einschränkungen. So, das heißt, es sind momentan physikalische Gesetze, die uns daran hindern, ja, unter anderem. Und ich glaube auch zum Beispiel, dass LLMs Teil von AGI werden. Ja, ich glaube, dass es ein Konglomerat an verschiedenen künstlichen Intelligenzen ist, die in Harmonie miteinander arbeiten und eben nicht nur diese eine singuläre Architektur.
Wir kommen jetzt mal zum ersten großen Themenblock und zwar dieser Frage, die gerade sehr groß besprochen wird. Haben wir schon AGI oder nicht? Da kann man zuallererst feststellen, dass da gleich mehrere Maßstäbe um diesen Begriff AGI gegeneinander kämpfen. Da gibt es unterschiedliche Schulen, wie in ungefähr allem. Aber die drei großen Schulen kämpfen gerade um eine Deutungshoheit. Und zwar ist das einmal die behaviorale Schule, die kognitive Schule und die ökonomische Schule. Und nach diesen Maßstäben, welchen Maßstab legt man an, um AGI für schon da oder noch nicht da oder ein Mittelding zu betrachten? Da ist so der erste Punkt, dieses Behaviorale. Will sagen, das ist sehr nah an Turing und da fragt man, das ist bei Nature passiert, wenn sich ein gesamtes System, also nicht eine einzelne Technologie, ein gesamtes System über ganz viele Domänen hinweg fast so oder so verhält, als sei es allgemein intelligent, reicht das nicht eigentlich aus? Da würde man nicht sagen, es muss ein KI-Modell alles können, sondern da würde man eher sagen, ja natürlich, wenn du ein bestimmtes Modell fragst, so wie Husk-IRL, was es nicht kann, dann wird es auch immer irgendwie Quatsch antworten. Und das ist also diese behaviorale Schule. Dann gibt es die zweite Schule, die ich mit am interessantesten finde, das ist die kognitive Schule, die sagt, Intelligenz braucht wahrscheinlich mehr, zum Beispiel Weltmodelle, zum Beispiel Gedächtnis und den richtigen Zugriff auf das Gedächtnis. Auch da ist überraschend für viele, aber heutige KI und Sprachmodelle immer noch ziemlich schlecht. Oder sowas wie Metakognition, also Kognition über die eigene. Das ist deswegen sehr interessant, weil jüngst, also gerade jetzt im März 2026, Google DeepMind, im Prinzip eine der wichtigsten KI-Firmen des Planeten, ja auch Nobelpreis bewährt, weil die 10 kognitive Fähigkeiten aufgemalt haben, die sie als AGI-Profil betrachten. Also haben gesagt, wir brauchen ganz, ganz konkrete Maßstäbe und sie sagen, das sei erstens Aufmerksamkeit, also wo fokussiere ich drauf, nur auf die relevanten Informationen. Das zweite, parallel zu dir, Elisabeth, lernen, Erwerb neuen Wissens durch Erfahrung und Anleitung. Das dritte, Gedächtnis, die langfristige Speicherung und Abruf von Informationen. Das vierte, Schlussfolgerung, also Reasoning, dass man sinnvolle und gültige Schlussfolgerungen durch logische Argumentation hinbekommt. Das fünfte ist die Metakognition selbst, nämlich Wissen über und Überwachung der eigenen kognitiven Prozesse. Habe ich etwas gelernt? Hat das Substanz? Wie habe ich es gelernt? Kann ich daraus lernen? Und so weiter. Dann das sechste ist die Exekutivfunktion, Planung, Hemmung von Impulsen zum Beispiel, auch kognitive Flexibilität, also mit überraschenden Situationen sinnvoll umgehen zu können. Problemlösung ist mit dabei. Das ist Finden von effektiven Lösungen für sehr domänenspezifische Aufgaben. So wird das von Google spezifiziert. Die Wahrnehmung, auch sehr wichtig. Verarbeitung von sensorischen Eingaben. Das ist jetzt zum Beispiel in der Robotik etwas, was einen ziemlichen Sprung nach vorn gemacht hat. Die Generierung, also Generation, also die Erstellung von Text, von Sprache, aber auch von bestimmten Aktionen, von Bildern, von Videos und so weiter und so fort. Und als zehntes und letztes die soziale Kognition. Also soziale Kontexte zu verstehen und angemessen zu reagieren. Das ist also diese kognitive Schule von KI. Und die letzte große Schule ist die ökonomische. Das ist vielleicht auch gar nicht ganz falsch, erstmal zu fragen, Moment, das sind alles Unternehmen, die müssen Geld verdienen. OpenAI zum Beispiel sagt, AGI sei dann erreicht, wenn es hochautonome Systeme gibt, die Menschen bei den meisten ökonomisch wertvollen Tätigkeiten übertreffen oder zumindest gleichziehen. Und wenn du das ökonomisch betrachtest, dann ist AGI natürlich früher erreicht. Das passt, glaube ich, OpenAI auch ziemlich gut in den Kram.
Ja, Sam Altman hat außerdem gesagt, dass es irgendwann Intelligenz by the Meter geben wird. Also das heißt, quasi so wie Strom aus der Steckdose kommt, wirst du dann jeweils die Intelligenz anzapfen können, die du dann in dem Moment brauchst. Oder das Modell, spezialisierte Modelle, langsam denkende Modelle, die aber tiefer gehen und so weiter. Klar, ich meine, für die Wirtschaft hätte das gravierende Folgen. Es hätte auch gravierende Folgen für die jeweiligen Regierungen. Die amerikanische Volkswirtschaft zum Beispiel fußt auf föderaler Ebene zu 83% auf die Einkommensteuern. Das heißt, wenn Denken so billig wird, dass der Arbeitsmarkt quasi kollabiert und Menschen ersetzt werden, dann werden die Länder auch irgendwann kollabieren. Das heißt, keiner möchte das. Aber auch in dem Kontext unterschreibe ich das nicht so ganz, was Sam Altman da sagt. Natürlich, wenn Intelligenz ohne irgendwelche Hürden verfügbar ist, wird es alle beflügeln und den Arbeitsmarkt sicherlich verändern. Aber es ist ja nicht nur Intelligenz, was den Menschen ausmacht. Es ist ja nicht nur reine kognitive Leistung. Wenn man sieht, wie wirkliche Arbeit aussieht, ja, wie Verträge geschlossen werden, wie Geschäft gemacht wird, wie Dinge bestellt werden, das ist ein hoch ineffizienter Prozess auf allen Ebenen, weil er hochmenschlich ist. Und diese menschliche Komponente fehlt ja komplett. Das heißt, wenn Sam Altman das als AGI irgendwie definiert, ja, oder wenn wir dann an der Stelle AGI haben, dann denke ich mir so, das ist trotzdem, es mag sicherlich einen Anteil haben oder es mag sicherlich vieles verändern, aber die Wirtschaft und die Welt und die Gesellschaft besteht ja trotzdem noch aus Menschen. Und das heißt, ich glaube, es wird einfach nur eine Art Asset, das man zubuchen kann oder eine Art Fähigkeit, aber es wird letztlich, solange es auf dem Level ist, noch keine massiven Veränderungen bringen. Aber ich denke, sobald wir eine AGI erreicht haben von autonomen Maschinen, die tatsächlich autonom denken können und die so ähnlich denken können wie Menschen, ja, die so ähnlich handeln können wie Menschen, wo vielleicht andere Menschen gar nicht mehr den Unterschied merken, ob eine Maschine an der anderen Seite ist, dann, glaube ich, kommen wir in einen anderen Bereich und dann sollten wir uns über sehr viele andere Dinge Gedanken machen, ne?
Ja, was da passiert mit diesem Kampf zwischen den Schulen, ist am Ende natürlich, und das geht uns jetzt aus europäischer Sicht, aus deutscher Sicht, aus eigentlich Sicht der digitalen Souveränität auch eine ganze Menge an, ist eigentlich die Frage, ab welchem Zeitpunkt wird KI einsetzbar, nicht nur für einzelne Prozesse im Job, sondern für ganze Jobprofile, für ganze Abteilungen, für ganze Unternehmen und für eigentlich sogar Teilbereiche der Gesellschaft so funktional. Und in dem Moment, wo man das mit AGI so beantworten kann, nee, das geht schon, wird es gemacht werden. Und das ist viel weniger eindeutig und leicht, als man vielleicht am Anfang glaubt, weil natürlich es ein Unterschied ist zwischen eine KI, wenn sie AGI-Level erreicht hat, kann 97% der Anfragen richtig beantworten. Das ist was anderes als eine KI kann sämtliche Anfragen immer richtig beantworten. Und es passen eine ganze Menge Leute gut in den Kram, sowohl das eine als auch das andere. OpenAI würde sehr davon profitieren, wenn man sagt, ach nee, 97% reicht. Menschen haben da eine Fehlerquote von 3-4%. Also es ist völlig in Ordnung, wenn eine KI auch 3% hat. Ja, dann können wir das einfach schon mal so machen. Und dann sind ein paar Fehler nicht so wichtig. Und dann könnte man aber auch sagen, nee, solange eine KI nicht 100% erreicht, ist es grob fahrlässig, die überhaupt so einzusetzen, dass Menschen ersetzt werden können. Ne? Übrigens eine ähnliche Diskussion wie so bei selbstfahrenden Autos, wo man einen Unfall bei selbstfahrenden Autos, durch Softwaremängel passiert, überhaupt nicht verzeiht, während man gesellschaftlich längst eingepreist hat, dass wahnsinnig viele Unfälle passieren, weil Menschen halt Menschen sind und auch Menschen zu Tode kommen, weil Menschen Menschen sind.
In den USA sterben 19.000 Menschen jedes Jahr an Driving Under Influence und die Rate wäre deutlich niedriger, wenn die alle von einem Waymo gefahren werden würden. Natürlich stellt sich die ethische Frage schon lange, ab welchem Punkt an selbstfahrender Perfektion das endlich ausgetauscht wird. Bei wie vielen Toten sozusagen oder ersparten Toten wird dieser Wandel stattfinden? Und das können natürlich nur die Leute da in der Regierung beziehungsweise die Regulatorik machen entscheiden. Aber diese ethische Frage stellt sich an vielen, vielen Dingen. Dieses Human-AI-Alignment ist, glaube ich, wird eins der Kernprobleme werden, weil diese AGI, wenn wir sie dann erreicht haben auf den Maschinen, was machen wir, wenn wir die per Chip in die Hirne der Menschen einpflanzen? Mhm. Dann haben wir nur einen kleinen Anteil der Menschen, der sich diese Chips mit vielleicht dieser unfassbar potenten Software leisten kann. Und der andere Teil der Gesellschaft nicht mehr. Das heißt, wir werden eine derartige Polarisierung sehen in 20, 30 Jahren von den Menschen, die die KI nutzen können, die KI kreieren und entwickeln und für die KI verantwortlich sind und eben die Menschen, die ja nur auf der Anwenderseite sind und sich vielleicht die Modelle nicht leisten können, nur Data Cleaning machen und dergleichen. Also das heißt, ich finde, mit dieser AGI-Debatte kommen sehr viel ethische und gesellschaftspolitische Fragen, über die wir dringend nachdenken müssen, bevor es zu spät ist. Weil ähnlich wie das Ozonloch früher, da haben wir es auch geschafft, durch kluge Regulatorik das ganze Problem einzudämmen und es zu schaffen, dass wir nicht mehr FCKW in der Atmosphäre haben und dadurch größere Probleme abgewendet haben. Ne?
Ja, ich finde das Beispiel total toll, dass du gesagt hast, wir konnten als menschliche Gemeinschaft das FCKW-Problem des Ozon noch einigermaßen lösen. Es hat sich zu einem Teil verbessert. Man muss es einmal ein bisschen differenzierter betrachten. Aber ich habe auch mal eine sehr interessante Untersuchung genau darüber gelesen, dass das völlig untypisch war für klassische Menschheitsprobleme, weil dieses Ozonloch zwar nicht monokausal war, aber so stark geprägt von FCKW und weil FCKW vor allem in so 1, 2, 3 Schlüsselindustrien vorgekommen ist, die man vergleichsweise gut steuern konnte, weil es wenige Anbieter gab und irgendwann ein vergleichsweise günstiger Ersatzstoff gefunden wurde ohne FCKW. Das heißt, ganz viele Voraussetzungen sind zusammengekommen, dass am Ende weniger FCKW frei geworden ist. Und dann hat sich das Ozonloch tatsächlich erholt, aber zum Beispiel auch noch nicht vollumfänglich. Also ich finde den Punkt sehr, sehr gut. Ich glaube, in ganz vielen Bereichen ist es viel komplexer und gleichzeitig kann man ja beim Erreichen von AGI, das, was du feststellst, dass da die soziale Frage häufig ausgeblendet wird, auch sogar feststellen bei denjenigen, die sagen, AGI ist noch gar nicht da. Die total sagen, nee, wir sind ganz weit von da entfernt. Ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür ist jetzt auch gerade wiederum in Nature, irgendwie der Debattenschwerpunkt zum KI, im Januar 2026 erschienen. Interessanterweise gab es da nämlich einen Test mit dem sogenannten Humanity's Last Exam. Ja, das ist ein Test mit 2500 absoluten, ich würde schon sagen, Expertenfragen. Und die besten LLMs, die gerade verfügbar sind, die haben ein interessantes Phänomen bei Humanity's Last Exam. Nämlich, dass sie eine sehr niedrige Genauigkeit bei der Beantwortung der Frage erzielen und gleichzeitig wahnsinnig selbstsicher sind, dass das richtig ist. Ja, und das ist also wirklich ein sehr, sehr gutes Gegenbild zu dieser AGI-Euphorie. Das Problem ist, warum wird auch da die soziale Frage ausgeblendet? Ich habe mir diese Fragen mal angeschaut und ich habe mal eine Frage mitgebracht, Elisabeth. Und dann merkt man sofort, das ist eine Diskussion, die von allen Seiten ein bisschen unredlich geführt wird. Was meine ich konkret? Zum Beispiel aus dem Bereich Kunstgeschichte und Ikonografie ist dort die Frage, ich zitiere: Identifizieren Sie das spezifische Pigment, das in der Untermalung des linken Flügels des Genter Altars van Eyck verwendet wurde, um die atmosphärische Perspektive der fernen Hügel zu erzeugen. Diskutieren Sie, wie die chemische Instabilität dieses Pigments die heutige Wahrnehmung der theologischen Symbolik der himmlischen Stadt beeinflusst.
Wahrscheinlich war das irgendwie so ein Schneckenpigment, das sein Rot oder so verloren hat. Irgendwie sowas.
Der Hauptpunkt, den ich hier machen wollen würde, ist, ja, das ist eine komplizierte Frage, die ist übrigens für die KI schwer. Der Test wurde wirklich entwickelt, um festzustellen, was kann KI und was kann es nicht, um die Grenzen der KI im Vergleich zum Menschen wahrzunehmen. Das ist deswegen schwer für die KI, weil hier ein chemisches Wissen der Pigmentanalyse mit kunsthistorischer Interpretation und restaurierungswissenschaftlichen Fakten verknüpft werden muss. Das Problem, was ich dabei habe, ist, dass das null zu tun hat mit der Lebensrealität, noch nicht mal von Fachleuten. Weil, wenn du 2500 Fragen auf diesem Expertenlevel hast, dann gibt es genau 0,0 Personen auf der Welt, die das für sich genommen beantworten könnten. Und noch schlimmer, wenn du glaubst, dass das der entscheidende Hebel ist, um menschliche Intelligenz von maschineller Intelligenz zu unterscheiden, dann würde ich sagen, blendest du 99% der Menschen aus, die weniger gebildet, weniger intelligent, weniger sozial fähig, weniger im Moment in der Lage, weniger ablenkungsfrei, weniger und so weiter und so fort sind, wo vollkommen klar ist, eigentlich ist AGI da oder nicht, eine krasse Elitendiskussion. Weil in ganz vielen Bereichen AGI, wenn man das ökonomisch betrachtet, eine Realität für Menschen ist, die vielleicht in den nächsten Jahren arbeitslos werden könnten, weil sie eben nicht irgendwelche Pigmentdiskussionen beruflich führen.
Ja, aber Sascha, ich musste da widersprechen. Ist das nicht tatsächlich, geht es nicht darum, wie die KI zum Ergebnis kommt? Genauso wie, wenn du zur Schule gehst oder wenn du studierst, dann lernst du 0,0 irgendwas Relevantes, ja? Kein Mensch braucht mehr das Wissen, was wir in Biologie in der 10. Klasse erlernt haben. Zumindest erinnere ich mich nicht mehr so richtig an die Mitochondrien und was ich da alles gelernt habe. So, aber weswegen gehst du zur Schule und weswegen studiert man so lange? Um am Ende denken zu lernen. Es geht darum, die kritische Analyse zu beherrschen. Es geht darum, Dinge einzuordnen. Es geht darum, Neugierde zu haben, um gewisse Dinge dir selber zu erschließen. Und dieser Gedankenprozess, den, glaube ich, den sollte man auf diese Pigmentfrage quasi anwenden. Das heißt, du fragst dich, welche Pigmente gab es überhaupt zu der Zeit? Da gab es wahrscheinlich Lapis, Schnecken, noch 2, 3 andere Erdtöne vielleicht, who knows so. Dann kannst du überlegen, was ist die Halbwertszeit von organischem Material? Ja, die Lapis, die Steine, die werden sicherlich länger gehalten haben und die Schnecken wahrscheinlich nicht. So, das heißt darüber, das heißt diese Verknüpfung, ja, von wie du schon gesagt hast, die Verknüpfung von organischer Chemie mit dann kunsthistorischem Wissen. Ich glaube, das ist letztlich der Sweet Spot, worauf die hinaus wollen. Das heißt, es geht in fächerübergreifend, wenn man so möchte, ja. Letztlich zeigt das ja, glaube ich, geht es weniger um die Frage, sondern es zeigt halt die Gedanken oder die Art und Weise, wie man analysiert oder wie man denkt. Aber ich gebe dir recht, natürlich ist materiell, ist es mehr als fragwürdig. Darüber hinaus haben LLMs ohnehin eine sehr kurze Halbwertszeit. Die Fähigkeit, über eine Stunde zu denken, ist den meisten oder zu auch auszuführen, ja, ununterbrochen, ist den meisten LLMs nicht gegeben, so. Und nicht nur das, die meisten LLMs haben bei einer einstündigen Aufgabe eine Fehlerwahrscheinlichkeit von 50%. Keiner würde eigentlich einen Computer behalten, der die Hälfte der Zeit kaputt geht, so. Das ist Nummer eins. Darüber hinaus ist es so, dass wenn man fast alle LLMs, wenn man die promptet, die bei der zweiten Nachfrage auch eine doppelt so hohe Wahrscheinlichkeit haben, falsch abzubiegen. Mhm. Bei allen LLMs, und es gibt dieser Versuch, der dort gestartet wurde, hat über 200.000 Prompts beinhaltet. Ich glaube trotzdem noch, dass es die Growing Pains sind, also dass da viel noch zu tun ist, dass es vielleicht auch nur Kinderkrankheiten sind, ne, die am Anfang der künstlichen Intelligenz sind. Aber wenn solche Basics sozusagen noch nicht da sind, dann brauchen wir über irgendwie Schneckenpigmente, glaube ich, noch nicht sprechen.
Stell dich mal bitte kurz das perfekte Sicherheitssetup vor. Also wirklich perfekt. Die Firewalls stehen, Malware-Scanner sind aktuell, Endgeräte geschützt, alles verschlüsselt, das digitale Fort Knox. Und dann kommt jemand und geht einfach durch die Tür. Nicht, weil er irgendwie zaubern kann, sondern weil er den Schlüssel hat. Alle Sicherheitsfunktionen taugen eben nur dann, wenn der Schlüssel in den Händen der richtigen Leute ist. Das ist das Problem beim sogenannten Account Takeover. Fast 70% aller großen Dateneinbrüche starten mit gestohlenen Zugangsdaten. Wir hinterlassen ja alle ständig digitale Spuren und wenn irgendwo ein Datenleck passiert, dann landen E-Mail-Adressen und Passwörter häufig im Darknet. Außerdem benutzen Cyberkriminelle die persönlichen Identitäten, Geräte und sogar Familienmitglieder von Mitarbeitenden als Hintertüren, um in Unternehmensnetzwerke einzudringen. Mittlerweile haben ja die meisten verstanden, dass sowas wie Passwort 1234 nicht unbedingt der sicherste Schutz ist. Aber eine ziemlich große Sicherheitslücke entsteht zum Beispiel dadurch, dass wir uns eigentlich heute ein paar hundert Passwörter merken müssten, das aber nicht tun wollen, sondern ungefähr die Hälfte der Leute das gleiche Passwort an verschiedenen Stellen nutzen. Das heißt, so ein harmloses Hobbyforum, was vielleicht gar nicht so wahnsinnig gut gesichert ist, weil das jemand nebenbei betreibt, kann plötzlich ein Einfallstor ins Unternehmen sein, weil irgendjemand überall das gleiche Passwort benutzt und niemand es merkt. Und genau hier setzt Omniac an, eine Identitätsschutzlösung von Schwarz Digits. Omniac macht im Prinzip das, was wir selbst nicht leisten können, nämlich kontinuierlich das Internet zu scannen, das Deep Web und vor allem auch das Darknet, und zwar nach verifizierten Datenlecks. Und wenn eure Daten dort auftauchen, gibt's nicht nur einen Alarm, sondern auch direkt konkrete Handlungsempfehlungen. Für Unternehmen ist das besonders spannend, und zwar aus drei Perspektiven. Erstens als Mitarbeitervorteil. Wenn Mitarbeitende ihre privaten Accounts besser schützen, sinkt eben auch das Risiko für das Unternehmen. Zweitens als Partnerlösung. Man kann Omniac ins eigene Portfolio integrieren und weiterverkaufen. Und drittens auch für Tausende von Mitarbeitenden über die Omniac Business API. Die lässt sich direkt in bestehende Systeme einbauen und überwacht kontinuierlich sensible Firmendaten wie E-Mail-Adressen oder Telefonnummern und warnt sofort, wenn die irgendwo auftauchen. Das Ganze läuft auf der Stacked Cloud von Schwarz Digits. Die Daten sind hochsicher verschlüsselt bei Übertragung und Speicherung, also digitale Souveränität, nicht nur als Buzzword. Das bedeutet, Omniac sorgt einfach dafür, dass wenn man mal einen Schlüssel verliert, daraus nicht sofort ein gigantisches Angriffsszenario wird. Wenn euch das interessiert, alle Infos findet ihr unter omniac.de/business/security-awareness. Und jetzt zurück zum Podcast.
Was mich interessieren würde, ist deine Einschätzung zu diesem großen Arbeitsmarktthema. Du hast das eben schon angedeutet. Das steht im Fokus nicht nur von ganz vielen Debatten in den Vereinigten Staaten, aus meiner Sicht absolut zu Recht. In Deutschland ist das irgendwo zwischen Fachkräftemangel und einer gewissen, sagen wir mal, Misstrauensebene der Technologie noch nicht voll durchgeschlagen. Aber glaubst du, dass mit AGI, wenn wir es dann erreichen, je nach Definition, sagen wir mal ruhig gegen Ende dieses Jahrzehnts, 2027, 2028, 2029. Ja? Da gibt es ja jede Menge Leute, die sagen, wir werden das in den nächsten 3 Jahren erreichen. Auch durchaus ernstzunehmende, auch durchaus Menschen, die bisher ein bisschen skeptischer waren. Glaubst du, dass der Moment, wo wir AGI erreichen, nach einer ein bisschen allgemeineren und nicht nur ökonomischen Diskussion, dass dann diese große Welle, die immer wieder prognostiziert wird, von der du eben auch schon angedeutet hast, dass die dann losgeht? Glaubst du, dass wir so einen Tipping Point haben, um mal Malcolm Gladwell zu zitieren, so einen KI-Tipping Point, wo plötzlich klar ist, wow, die großen Unternehmen fangen an, massenhaft Leute entweder zu entlassen oder in Bereiche zu ziehen, wo sie halt nicht mehr das arbeiten, was sie bisher gearbeitet haben und dafür schlechter zu entlohnen oder. Glaubst du, es gibt diesen KI-Tipping Point?
Nein, und zwar aus folgenden Gründen. Erstens, momentan sind wir noch sehr, sehr weit davon entfernt. Das heißt, momentan haben 84% der Weltbevölkerung keinen Zugang zur künstlichen Intelligenz. Momentan sehen nur um die 6% der Unternehmen überhaupt ein ROI, wenn sie künstliche Intelligenz in irgendeiner Form implementieren. So, das heißt, auf der Seite, ich glaube, wir sind in der Adoption noch sehr, sehr weit davon entfernt. Dann auf der zweiten Seite, auf der realen Praxisseite ist, wie gesagt, die Art und Weise, wie Menschen Geschäfte machen, ist hochgradig ineffizient, aber Menschen wollen mit Menschen Geschäfte machen und nicht mit Maschinen. Und man müsste alle Unternehmen neu bei Null aufbauen, um zu diesen Effizienzgewinnen zu kommen, um AGIs alleine agieren zu lassen. Das heißt, es geht gar nicht mit dieser Legacy-Tech, die wir haben, mit diesen Legacy-Systemen, mit den alten Strukturen, mit diesen alten Architekturen. Man müsste komplett bei Null anfangen und dann AGI laufen lassen. Aber selbst dann hast du ein Unternehmen, das AGI first ist, wenn du so möchtest. Aber es fehlt ja auf der anderen Seite, es fehlen die Kunden, es fehlen die Beziehungen sozusagen. Menschen machen sehr viel Geschäft mit anderen Menschen, mit denen sie irgendeine Form von Beziehung haben. Und zwar insbesondere in Deutschland. Das heißt, auch auf der Seite, I don't think so. Gartner hat dazu jede Menge Studien veröffentlicht, die gehen davon aus, dass in 2029 die Arbeitsplätze, die durch KI geschaffen werden, tatsächlich den Verlust, den es von Arbeitsplätzen sicherlich auch geben wird, aber überrunden werden. Das heißt, momentan, was ich in der realen Welt sehe, ist, dass ohne Ende Data Engineers gebraucht werden. Es werden Forward Deployed Engineers gebraucht. Es werden Programmierer gebraucht. Es ist alles AI Enablement Programme, händeringend gesucht, so. Das heißt, alles, was benötigt wird, um KI in irgendeiner Form zu den Menschen zu bringen, um damit die Menschen zu befähigen, da gibt es einen Riesenbedarf. Die Arbeitsmärkte, die wandeln sich ja nicht so leicht so. Und drittens, du fragtest nach dem Fachkräftemangel. Wir haben tatsächlich einen Fachkräftemangel von 7 Millionen in Deutschland und wir haben ungefähr 4 Millionen Arbeitslose. Das heißt, es ist ein gewisses Paradoxon, ja? Da ist irgendwie ein Mismatch. Kann man jetzt die 4 Millionen Arbeitslose mit ein bisschen AGI zu den 7 Millionen Fachkräften wandeln? Ich glaube nicht. Es ist komplexer, ja. Menschen funktionieren komplexer, Systeme funktionieren komplexer, Gesellschaften sind komplexer. Es ist nicht so, dass du einfach jemand, der quasi nicht rechnen kann, dem Taschenrechner an die Hand gibst und sagst, so jetzt you go und sei mal CFO. Also ich glaube, es wird sicherlich horizontal sehr viel Wandel innerhalb der Unternehmen geben, Ich glaube, AGI wird viele Menschen zu Dingen befähigen, zu denen sie vorher nicht in der Lage waren. Ja, das heißt, auf der anderen Seite, dass andere Fähigkeiten wichtiger sein werden, als meinetwegen Mathe zu können. Ja, also das heißt, Empathie und vor allen Dingen auch Kuratierung. Ja, und ich glaube, da wird es irgendwann hingehen. Das heißt, Dinge werden kuratiert werden müssen. Mhm. Wenn eine AGI einen Anwalt entsetzt, wirst du immer noch einen Human in the Loop brauchen. Ein Richter oder ein Anwalt, der das Ergebnis der AGI, der KI in irgendeiner Form bewertet und einordnet. Und das Gleiche brauchst du auf der medizinischen Seite, das Gleiche brauchst du bei den Lehrern. Also mit Sicherheit wird es toll sein, wenn wir sehr, sehr, sehr kluge Maschinen haben. Nur wir müssen sie ja in irgendeiner Form einsetzen, weil es ist immer noch, wir sind ein Globus, der von Menschen regiert wird quasi und nicht von Maschinen.
Ich finde toll, dass du versuchst, dir den Optimismus oder sagen wir mal zumindest die Abwesenheit des Pessimismus hochzuhalten. Ich selbst bin ja auch super optimistisch, allerdings eher so auf eine generelle Art, nicht was einzelne Anwendungen, einzelne gesellschaftliche Bereiche und natürlich auch was Branchen angeht. Was du beschrieben hast, das ist ja mehr oder weniger auch der Stand, den zum Beispiel McKinsey im letzten Jahr relativ präzise faktisch zurückführen könnte. Nämlich, dass die großen ROIs, also die Zugewinne, was die Investitionen in KI angeht, bei Unternehmen, die kommen erst dann raus, wenn man Prozesse halt nicht mehr nachahmt so durch KI, wie der Mensch das einst gemacht hat, sondern wenn man ganze Arbeitsprozesse genau so aufsetzt, dass die KI sie auch gut erledigen kann. Es gibt genau darauf bezogen eine bekannte Wette, über die haben wir ja auch schon mal gesprochen, nämlich die Wette, wann wird das erste Unicorn im Silicon Valley oder irgendwo anders entstehen, also Startup, was über $1 Milliarde wert ist, das nur aus einer Person besteht, nämlich dem CEO und der Rest ist komplett KI. Das ist natürlich so eine Agentenwette, ja, können diese Arbeiten auch Agenten erledigen und die Wetten stehen im Moment auf 2026 und 2027. Durchaus auch von Leuten wie dem Anthropic-Gründer Dario Amodei, also von Leuten, die da sehr intensiv dabei sind und ein eigenes Interesse haben, aber...
Dario Amodei ist der größte Alarmist. Ich habe tatsächlich mir mal aus Scherz eine Matrix gemacht zwischen Aussagen, also ich habe die auf so einer Rage-Skala von 1 bis 5 raten lassen, öffentliche Aussagen, im Vergleich zu wichtigen Events bei den Unternehmen, das heißt Finanzierungsrunden, neue Product-Releases und dergleichen, wenn sie PR brauchen. Also das heißt, und es korreliert so hart. Ja, also Dario Amodeis Statements zu, dass es noch 18 Monate sind, bis alle White-Collar-Jobs eliminiert werden. Korreliert ist es zufällig immer dann, wenn er Geld braucht und Presse braucht. Ich finde, solche Aussagen sind ein bisschen Vorsicht zu genießen und ich finde es auch nicht sehr verantwortungsbewusst von diesen Stimmen, die sehr viel Reichweite haben, solche Dinge in die Welt zu pusten, weil es auch immer wieder Menschen gibt, die dadurch irgendwie verängstigt werden. Weißt
Absolut.
Du?
Und Dario Amodei ist neben ja ganz eindeutig einem der wichtigsten KI-Gründer des Planeten definitiv auch ein PR-Genie. Ja, das kann man nicht anders formulieren. Er war früher, soweit ich weiß, Chefwissenschaftler, Chefforscher bei OpenAI und die öffentliche Wahrnehmung, in die er das ziehen möchte, ist nicht nur stärker B2B und da ist tatsächlich Anthropic weit vorne. Er hat OpenAI und alle anderen inklusive Googles Gemini überholt, was die Anwendung für Firmen angeht, sondern er behauptet zumindest öffentlich einen radikalen Fokus auf Sicherheit zu haben, was in einem gewissen Widerspruch steht zu dem, was, wie du gesagt hast, mit seinen regelmäßigen alarmistischen Aussagen, der da um die Ecke kommt. Ich würde ein bisschen überleiten auf den zweiten großen Block und das ist das, was nach AGI kommt. Wir sind noch nicht bei Artificial General Intelligence, nach Meinung der meisten Leute, außer vielleicht jetzt ein paar Menschen, die das auf Krampf so sehen möchten, aber wir beschäftigen uns schon, und das ist eben auch wichtig, dass man es tut, mit dem übernächsten Schritt und das ist ASI, Artificial Super Intelligence. Hast du mit Artificial Superintelligence dich schon aus deiner Sicht als KI-Beraterin, als jemand, der das beruflich auch spüren und wissen muss, hast du dich schon tiefer mit ASI beschäftigt?
Ich habe mich im Zuge der AGI einmal mit ASI und ich glaube, der Begriff kam so vor, ich würde sagen, 24 Monaten auf, beziehungsweise das war das erste Mal, dass ich darüber gelesen habe. Also da geht es darum, dass die Artificial Superintelligence, der AGI, wahnsinnig überlegen sein soll in Unabhängigkeit, in strukturiertem Handeln, in also quasi diese apokalyptische Sicht der Roboter, die die Welt übernehmen. Ich teile auch diese Vision noch nicht, weil ich erst auf technischer Ebene gerne wissen möchte, wo das herkommen soll und wo die trainiert werden sollen. Wie gesagt, die Chips sind nicht da, die Programmiersprache, auf denen die Chips trainiert werden, ist ebenfalls nicht vorhanden. Wenn Technologien entwickelt werden, das dauert schon eine Weile, ja. Also wenn wir überlegen, seit wann es künstliche Intelligenz gibt, und wir sprachen über Turing in den 40er, 50er Jahren, ja, das sind 70, 80 Jahre, die wir schon mit ähnlichen Modellen am entwickeln sind. Deswegen ASI sehe ich jetzt nicht so direkt in der Zukunft. Siehst du das anders? Also was ist deine Sicht auf die Dinge?
Ich versuche gleichzeitig immer so ein bisschen meine Begeisterung in Schach zu halten und mit einzubeziehen, dass wir ein wiederkehrendes Phänomen haben, weil ja, letzte 60 Jahre, da gab es ja auch den KI-Winter, wo zwischendurch irgendwelche Vorhersagen, gleich übermorgen können KI XYZ, einfach nicht nur nicht eingetroffen sind, sondern es eigentlich ein Rückschritt zu beobachten war, wo man dachte, oh, das kriegt KI schon hin, und dann hat sie einfach gar nicht hinbekommen, als man das ein bisschen breiter getestet hat. Das gab es immer wieder. Und gleichzeitig haben wir halt gerade in den letzten 5 Jahren, im Prinzip schon vor ChatGPT, mein eindrucksvollstes Erlebnis in dieser Hinsicht war 2021, 2022, als ich die ersten Forschungen von dem gesehen habe, was danach mit Journey geworden ist, nämlich Bilderstellung. Das war ein gutes Jahr, ein paar Monate vor ChatGPT. Das war der Sommer 22. Da gab es plötzlich eine Explosion, also in der Fachwelt muss man sagen, eine Explosion von diesen Bildgenerierungen, wo krass, inzwischen erkennt eine KI, wenn ich sage, ich brauche eine Katze, die als Clown verkleidet ist und mit Motorsägen jongliert, die lila glühen, und das ungefähr das war, was am Ende rausgekommen ist. Das war einfach ein magischer Moment. Und seitdem gab es noch eine so große Zahl von magischen Momenten in so schneller Geschwindigkeit. Ja, zuletzt bei der Robotik, ja, KI auf 2 Beinen. Ja, Frühjahrsgala, habe hier eine Sendung, auch ein Deep Dive drüber gemacht. Frühjahrsgala in China, wo Roboter, humanoide Roboter plötzlich anfangen, so Kämpfe zu führen und irgendwelche Bewegungen zu machen, die noch vor 2 Jahren als undenkbar galten. Wir haben so eine Beschleunigung beim Fortschritt, dass ich nicht sagen würde, ASI, Artificial Superintelligence, das ist noch mindestens x Jahre hin. Weil, das muss man auch dazu sagen, es gibt einen ganz wichtigen Hebel. Jetzt sogar die KI vor AGI ist in der Lage, und wir sehen hier erste Ansätze, sich selbst in bestimmten Bereichen zu verbessern, auf eine Weise, die Menschen bisher nicht können. Wir haben den Punkt schon überschritten, wo KI nur noch durch Menschen verbessert werden kann. Wir haben den Punkt überschritten, an dem es selbstverständlich ist, dass KI an KI arbeitet. Und das ist gleichzeitig gruselig und ein Turbo.
Woher soll diese Weiterentwicklung kommen? Also ich frage mich das technisch wirklich. Also soll das über die LLMs kommen? Soll das über, ich meine, Roboter laufen jetzt nicht auf LLMs oder nur beziehungsweise beschränkt, aber die haben andere Systeme, ne? Die viel über die ganze Sensorik laufen und über Trainingsdaten, die selber zum Teil gesammelt haben und dergleichen. Aber wir sprachen ja eben darüber, ich meine, am Ende, wie schaffen wir es, diese technischen Limitationen aus dem Weg zu räumen? Ich frage mich es wirklich, also vielleicht auch diese Limitationen auf der Energieseite. Was glaubst du, wo geht die Reise hin in der Hinsicht?
Den ersten Teil deiner Frage, der ist ja quasi in manchen Bereichen schon beantwortet. Ob das nur LLMs sind, kann ich schwer sagen. Da, wo wir die größten Fortschritte haben, gibt es zum Beispiel eben in Robotern gleich mehrere miteinander verknüpfte KI-Modelle und Modellvarianten. Da gibt es auch unterschiedliche Herangehensweisen, aber wir haben so Physical AI-Modelle, die eine Art mini-physikalisches World Model für sich haben, wo sie die ganzen sensorischen Daten einpflegen. Dann gibt es dann eine Schnittstelle zum LLM, dass man dem Roboter eben auch sagen kann, geh mal darüber nach links zu dieser Kommode, mach die Schublade auf und hol dir irgendwie die 3 Tischdecken raus. Das hört sich so trivial an, aber ist eine der allergrößten Herausforderungen für die Robotik in Klammern gewesen, weil die inzwischen seit gut 2 Jahren schon sehr, sehr stark in diese Richtung optimiert werden. Und da braucht man so 2 bis 3 Modelle, zum Beispiel dazu noch das VLM, also Vision Language Model, was zwischen den beiden großen Sprachmodellen und dieser Motorik und der Steuerung dafür so eine Art Brücke sind. Ja, die Brücke zwischen Sehen und Handeln ist, erwartet man vielleicht gar nicht, aber nochmal ein eigenes Modell, was es richtig übersetzt, weil es ultra komplex ist. Da würde ich sagen, sehen wir schon Ansätze. Da bin ich fast ein bisschen spirituell, KI-Spiritualität, weil ich glaube, dass zu ASI, zu Superintelligence, noch etwas gehört, was wir bisher nicht rausgefunden haben. Also ich möchte jetzt nicht sagen, da fehlt die Seele oder so, das halte ich für Quatsch, aber bei AGI kann ich mir vorstellen, dass wir das gewissermaßen mit Bordmitteln noch einigermaßen erreichen. Aber per Definition ist Superintelligence eine Form von Intelligenzüberlegenheit, die der Mensch, und das ist, glaube ich, wichtig an der Stelle der Definition, die der Mensch nicht einmal mit AGI erreichen könnte. Will sagen, ASI ist dann da, wenn Mensch plus AGI immer noch schwächer wäre als diese neue Technologie. Und da würde ich sagen, sind wir nicht nur noch nicht, sondern da fehlt aus meiner Sicht, und das ist irgendwo so eine technophilosophische Sicht, fehlt irgendeine entscheidende Zutat, die ich noch nicht ganz greifen kann. Du kannst ja sagen, es ist deine doofe Intuition, das ist deine Hoffnung, weil du noch irgendwie so nicht möchtest, dass die Maschinen gleich übermorgen übernehmen.
Ey, absolut. Ja. Und diese Intuition, die du ansprichst, ist ja nicht unbedingt die erlernte Intuition, sondern die Intuition, die jedes Tier hat, dass sie nicht den Fliegenpilz isst. Woher weiß das Tier es? Nicht, weil es die Mutter ihm beigebracht hat, sondern weil es fürs Tier nicht gut riecht. So. Und diese Intuition, ja, die vielleicht bei Menschen vielerorts verloren gegangen ist, aber die tief in unseren Genen steckt, das erlernte Wissen von 10.000 oder 100.000 an Jahren Evolution, ist eben tief in uns drin. Und ich glaube, das fehlt für den nächsten Evolutionssprung beziehungsweise Innovationssprung für die ASI. Und das ist letztlich das, glaube ich auch, das ist der entscheidende Punkt, dass dieser Innovationssprung fehlt. Wenn man in die Geschichte guckt, dann sieht man ja immer auch während der industriellen Revolution gab es diesen Innovationssprung. Das heißt, dann gab es 150 Jahre Chaos, wenn man so möchte. Und irgendwann hat überall eine Glühlampe geleuchtet. Und diese Zeit, ja, die braucht es auch. Wir sehen diesen absolut exponentiellen Wandel gerade in der Technologie und die Menschen kommen kaum hinterher. Es gibt diesen riesen Kognitionsgap, ja, zwischen den Modellen und den Menschen, die sich eigentlich nur linear weiterentwickeln können und eben nicht exponentiell. Und am Ende werden wir irgendwann diesen Sprung sehen. Und die Frage ist dann natürlich, wenn uns quasi die KI entgleitet, wenn man so möchte, und das ist ja dann die ASI am Ende, die Frage ist, wie man das Ganze verheiratet. Und ich glaube, da müssen wir einfach aufpassen und Regeln schaffen und Systeme schaffen, dass es nicht so leicht passieren kann.
Ich würde gerne mit dir so ein bisschen auch als Abschluss zu diesem Thema Superintelligenz darüber sprechen, weil das für mich, für die Perspektive, gerade die machtpolitische Perspektive so entscheidend ist, weil eine Superintelligenz ganz offensichtlich ein Machtinstrument wird. Bei AGI würde man sagen, okay, das ist vielleicht in erster Linie ökonomisch, das ist für den Arbeitsmarkt relevant, aber eine Superintelligence kann, nach dem, wie es im Moment definiert wird zumindest, ein geopolitisches Machtinstrument werden. Ja, es ist natürlich einerseits total wichtig, dann auch in die Verantwortungsbereiche reinzugehen und zu sagen, okay, das heißt, wir brauchen das auch in Europa. Wir müssen auch in Europa versuchen, sowas nicht nur herzustellen, sondern sinnvoll zu greifen. Und gleichzeitig möchte ich mit dir über diese Ansätze sprechen, die schon da sind, wo Teilbereiche des Weges zuerst zu AGI und dann irgendwie zu ASI vorhanden sein könnten. Und da möchte ich insbesondere hinaus auf ein Phänomen, was häufig besprochen worden ist, nämlich das man in jüngster Zeit davon ausgeht, dass nicht mehr ein KI-Agent, AI-Agent, irgendwie so intelligent wird, dass man in die Richtung von AGI kommt, sondern wo man KI-Agenten, Netzwerke oder sogar Communities für einen sehr zentralen Fortschritt in dieser Frage hält. Es wäre dann also die Frage, ob AGI und später ASI nicht eher eine Schwarmanwendung von KI ist. Was glaubst du da?
Also es gibt von 2025 in Nature Communications gibt es die Diskussion zum AILA Framework. Danach ist der Multi-Agent-Ansatz sehr vielversprechend. Allerdings ist es so, dass es auf anderen Ebenen immer wieder Diskussionen dazu gibt, weil das Grundproblem ist, dass die meistens auf den gleichen Daten trainiert werden. Das heißt, die Schwachstellen, die Agenten haben sie meistens modellübergreifend. Das ist ähnlich wie beim Halluzinieren. Das heißt, wenn ein Modell in einem Bereich halluziniert, dann wird das nächste Modell im gleichen Bereich halluzinieren, weil die Trainingsdaten typischerweise das Problem sind. Das heißt, Löcher in den Trainingsdaten, zu dünne Trainingsdaten, falsche Trainingsdaten und so weiter. So, das heißt, die Frage ist immer, ob ein Netzwerk an eine Art Schwarmintelligenz tatsächlich wie beim Menschen funktioniert. Das heißt, bei Menschen funktioniert die Schwarmintelligenz ja sehr gut. Je diverser quasi die Intelligenz ist, desto besser. Wir sehen das in, also das ist tausendfach belegt tatsächlich, und wir sehen das in jeglichem Kontext. Nur bei Maschinen funktioniert es eben nicht so gut, weil da die wirkliche gedankliche Diversität fehlt und eben das kritische Denken, oder? Mhm.
Ja, ich würde schon sagen, dass sowas wie das Ella-Framework, was einfach versucht herauszufinden, wie ist gerade diese KI-Landschaft drauf, was funktioniert wie, wofür, dass man da Ansätze erkennen kann, die vielversprechender sind. Wir haben ja Anfang des Jahres auch über OpenClaw gesprochen, wo deutlich geworden ist, da waren zwar ganz viele Sachen nicht so, wie sie am Anfang schienen, aber die Vernetzung von KI-Chatbots hat trotzdem einen eigenen Wert, kann weiterentwickelt werden. Und zwar hauptsächlich deswegen, weil wenn es unterschiedliche Entitäten sind, bestimmte Prognosen viel leichter herzustellen sind und bestimmte Geschwindigkeiten viel leichter überhaupt erstmal in Gang gesetzt werden können. Ja, es gibt gerade relativ viele Ansätze, zum Beispiel Simulationen von Gesellschaft eben nicht mit einer KI zu machen, sondern mit ganz vielen kleinen KI-Agenten, die so tun, als seien sie jeweils Personen, die man dann irgendwie besser einschätzen kann, wie sie gemeinschaftlich oder eben nicht gemeinschaftlich handeln und was das denn am Ende bedeutet. Also solche Ansätze, da gibt's viele Echos. Aber ich sehe schon, dass wir an einem Punkt sind, bei AGIE, aber auch bei ASI, und das ist für mich so das zentrale Learning aus dieser ganzen Debatte, dass es sein kann, dass mit ein, zwei, drei guten Ideen und den Instrumenten, die wir schon haben, unfassbare Fortschritte erzielt werden können. Und zwar sowohl in Richtung AGI wie auch in Richtung ASI. Relativ viele von den Problemen, über die wir gerade gesprochen haben, auch das, was du, was Lerndaten angeht, gerade erwähnt hast, relativ viele Probleme davon kann man entweder direkt oder indirekt über Bande versuchen zu adressieren. Und das heißt nicht immer und überall. Aber für mich ist da eine sehr, sehr wohltuende Nachricht aus Perspektive von europäischer digitaler Souveränität drin. Das blitzte schon mal bei DeepSeek auf. Ja, als Anfang 25 DeepSeek um die Ecke kam und gesagt haben, ja, wir kriegen das auch ohne Nvidia-Prozessoren hin. Das hat insgesamt 12 Mark gekostet, da diesen ganzen Lernprozess hinzubekommen. Und daraufhin einfach sofort die Aktienkurse in den Keller gerauscht sind von vielen großen KI-Firmen. Ich sehe, dass wir noch überhaupt nicht ganz viele Bereiche ausgereizt haben auf dem Weg zu AGI und ASI. Und dass am Ende, vielleicht ist auch eine Hoffnung von mir, nicht nur Technologie und Raw Power und 3 Trilliarden Gigawatt pro Millisekunde ausschlaggebend sind, sondern vielleicht ein paar kluge Hebel, ein paar kluge Ideen, ein paar kluge gedankliche Ansätze, viel eher als nur immer größer, immer stärker, immer krasser, immer mehr. Man braucht viel als Basis. Du kannst nicht sagen, KI-Infrastruktur ist egal, im Gegenteil. Wir brauchen KI-Infrastruktur, weil vollkommen klar ist, auf absehbare Zeit wird wenig daran vorbeiführen. Aber wie man mit der Infrastruktur umgeht und was es bedeutet und wo am Ende der große Vorteil liegt, da glaube ich, tendiert es gerade so ein bisschen in Richtung Idee.
Das glaube ich auch. Und am Ende ist es auch kein Schicksal, sondern wir können gestalten, so wie es für uns als Menschheit Sinn macht. Und wenn man final noch einmal vergleicht, ein menschliches Gehirn braucht 20 Watt zum Nachdenken. Und im Vergleich, ein Rechenzentrum für AGI braucht 1200 Trilliarden Watt, wie du gesagt hast. Also braucht so viel Strom, wie einige Atomkraftwerke kaum herstellen können. Das heißt, am Ende ist vielleicht doch unser Gehirn etwas Magisches, was man nicht so leicht kopieren kann.
Ja, das Magische, die Seele, das ist ein Element. Und dann wieder ist das, was mich in Sachen Ziel Richtung AGI, ASI am meisten beeindruckt hat dieses Jahr. Das, wo ich davor stand und dachte, ach krass, auch etwas, was ganz viele so Nerds und KI-Forschende ziemlich beeindruckt hat. Und zwar Andrei Karpathys Auto Research. Das ist ein sehr minimalistisches Open Source Framework und das versucht, eine bestimmte Form von Experiment im Bereich Machine Learning sehr viel schneller herzustellen. Es ist super simpel. Es ist wirklich in erster Linie nicht die Technologie, sondern die Idee. Das System, das ganze Setup besteht aus 3 zentralen technischen Elementen. Zum einen ist es der Agent, da kann man irgendeinen auswählen, irgendeine KI, quasi das Gehirn, das die Anweisungen liest, diesen Code versteht und Änderungen vornimmt im Code. Dann gibt es einen sehr kompakten Code von einem kleinen Sprachmodell, ein Nano-LLM. Und diese Datei darf der KI-Agent verändern. Will sagen, das ist das, was am Ende bei einem Experiment rauskommt. Und dann gibt es ein Markdown-Dokument, will sagen, ein Dokument, wo der Mensch seine Forschungsziele reinschreibt. Und das, was dieses Setup von Capathi tut, ist, dass der automatisch von ganz allein anfängt zu experimentieren, was funktioniert für die Ziele, die mir der Mensch aufgetragen hat, am besten. Und dann, wenn er das rausgefunden hat, dann kann er modifizieren, und zwar den eigenen Code. Nur einen Teil des Codes, ja, und zwar genau das Training des kleinen Sprachmodells. Das ist die einzige Datei, die er verändern kann. Aber diese Modifikation führt dazu, dass quasi über Nacht der Agent immer wieder neue Experimente macht, schaut, wenn ich den Faktor A hochregle oder den Faktor B, ist dann das Ergebnis besser, und dann selbst sich dann einer neuen Experimentalrunde annähert. Das bedeutet, über Nacht läuft da ein Machine Learning Experiment, wo man am Tag sieht, oh krass, der hat Lösungen gefunden, die hätte ich nie gedacht, weil er gemerkt hat, wenn man Parameter A und B und C verschiebt, wenn man es lauter macht und gleichzeitig heller und dann aber auf die Kontrastarmut drückt, kommt etwas raus, das ich nie ausprobiert hätte, aber was das Ergebnis verbessert. Und ich glaube, dass solche Auto Research Loops in sehr vielen Bereichen, wenn man da erstmal die KI richtig verstanden hat und verbessern kann, dramatische Verbesserungen herbeiführen können.
Ja, das Interessante daran ist, dass wir uns dann tatsächlich langsam dem Punkt nähern, den wir eingangs besprochen haben, dass die KI selbstlernend ist und sich selbst verbessert. Das ist eigentlich ja, wie wir sagten, die Kernkompetenz der künstlichen Intelligenz oder der Intelligenz sowieso, dass sie eben wie in einer Art Evolution sich weiterentwickelt. Also sehr super spannend auf jeden Fall.
Zum Abschluss vielleicht noch eine wissenschaftliche Einlassung, wie die Einschätzung dort aussieht. Blaise Aguera-Iarkas schreibt dazu, ein relativ bekannter KI-Forscher, natürlich wo auch sonst, in Nature wiederum 2025, dass eigentlich KI, erst recht bei AGI und auch bei ASI, das nicht mehr als einzelnes Instrument betrachtet werden kann, sondern dass es irgendwann so komplexe Intelligenzformen sind, dass wir von einem Intelligenzökosystem sprechen müssen oder noch ein bisschen zurückgeführter, ein bisschen more basic. In dem Moment, wo wir AGI als System verstehen, dass AGI eine Anwendung ist wie heute ein Chatbot, spätestens dann wird es sehr plausibel, dass ASI, diese Superintelligenz, eben eine Infrastruktur ist. Will sagen, miteinander verknüpfte AGIs, die als Intelligenzökosystem funktionieren. Ich glaube nicht nur, dass das am wahrscheinlichsten ist, sondern das wäre zumindest aus europäischer Sicht sogar das Vorteilhafteste, weil ganz am Ende sind Ökosysteme eigentlich ein Begriff der Vernetzung und auch der Resilienz, also Begriffe, die mit digitaler Souveränität gut fassbar und gut greifbar wären und die vor allem halt nicht aus der einen komplett riesenüberlegenden Technologie bestehen, sondern aus einer Vernetzung verschiedener Intelligenzen miteinander. Das ist vielleicht eine fromme Hoffnung, aber zumindest eine, die die Debatte für mich im Moment noch ein wenig weniger dystopisch macht.
Ja, warten wir es mal ab.
Warten wir es mal ab. Fantastisches Schlusswort. Vielen Dank, Elisabeth, dass du da warst. Vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann diskutiert mit uns gerne auf den verschiedenen Accounts von Tech, KI und Schmetterlinge, auf LinkedIn, auf Instagram, auf TikTok und auf YouTube. Danke nochmal fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank. Bis dann. Bye-bye.